Herzlich willkommen zum Podcast Gesucht und Angehört der ADA. Die ADA ist eine Beratungsstelle für Angehörige von Personen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Mein Name ist Marisa Schenkel. Ich bin Beraterin bei der ADA. In diesem Podcast geht es um Erfahrungen aus dem Leben von Familien, FreundInnen, ArbeitskollegInnen oder VereinskumpanInnen im Umfeld einer Person mit einer Abhängigkeitserkrankung. Dieser Podcast möchte außerdem eine Gelegenheit bieten, die ADA und die Beratungsarbeit bei der ADA kennenzulernen. Mein heutiger Gast bist du, Francesco. Herzlich willkommen. Schön, bist du da.
Hallo, danke schön.
Magst du dich ein bisschen vorstellen und vielleicht davon erzählen zum Einstieg, wer in deinem Umfeld etwas konsumiert hat oder eine Abhängigkeitserkrankung hatte, wie das bei dir in deinem Umfeld aussieht, aussah?
Ja, also ich bin Francesco, ich bin 47 Jahre alt, ursprünglich Italiener, eingebürgert seit knapp 15 Jahren und in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Mit Konsum oder Missbrauch in dem Sinn konfrontiert war ich im familiären Umfeld, so eher indirekt, so im verwandtschaftlichen Bereich, bereits ja, in später Jugend sozusagen und dann später selber direkt als Angehöriger durch meine Partnerschaften. Das heißt, meine erste Ehefrau hat Alkohol konsumiert. Das habe ich aber eigentlich erst, wo sich das Ganze dann schon aufgelöst hat und eigentlich nach der Trennung eigentlich wirklich verstanden oder begriffen oder gesehen. Und ein bisschen ähnlich dann in der zweiten Beziehung habe ich das dann eigentlich erst später wirklich begriffen oder gesehen, was da wirklich ist. So ein bisschen im Nachhinein ist man klüger, aber wie ich dann eben nachher selber auch ein bisschen rausgefunden habe, sozusagen, war bei mir natürlich sehr klassisch die Co-Abhängigkeit, die Komorbidität. Das heißt, dass man eben, wenn man involviert ist als Angehöriger, durchaus eben das gar nicht sieht oder sehen kann. Das ist für Außenstehende, und das habe ich immer selber auch erlebt, immer komisch. Man bekommt sehr schnell die Frage, ja, aber das ist ja nicht möglich, dass du das nicht mitbekommen hast. Das sieht man doch, das merkt man doch. Und natürlich auch, ich sag mal, nicht ganz vollständig korrekte Annahmen da kursieren. So quasi, ja, eben bei Alkohol zum Beispiel, ja, das riecht man doch, das muss man riechen, das kann nicht sein, dass du das nicht gemerkt hast. Und das ist dann nicht mal böse gemeint, aber eben, wie reagiert man darauf? Oder man wird dann fast ein bisschen als hochgradig naiv oder dumm hingestellt, eben nicht mal bewusst oder absichtlich. Und da habe ich eigentlich nie persönlich genommen, sondern eben versucht zu erklären, doch, das geht. Und im Nachhinein eben versteht man das für ein bisschen besser oder sieht man dann die Zeichen, die man damals so anders interpretiert hat.
Magst du uns ein Beispiel geben, an welchen Zeichen du es vielleicht im Nachhinein erkannt hast, was solche Sachen waren, die du übersehen hast, dass man sich das konkret vorstellen kann?
Die Situationen waren, also einerseits, dass man das nicht, eben man riecht es nicht, wenn man, je nachdem was konsumiert wird, man kann das natürlich als Betroffener sehr gut verstecken und verschleiern und man kann natürlich aufbauend oder basierend auf einer Vertrauensbeziehung, die da mehr oder weniger besteht, ja typischerweise in einer Partnerschaft natürlich, kann man da natürlich das auch begründen und das je nach Fähigkeit der betroffenen Person und ich denke durchaus, und das habe ich dann mir auch ein bisschen, wo ich da über das Thema gelernt habe oder mich informiert habe, dass diese Personen das durchaus auch mit der Zeit auch optimieren können, die betroffenen Personen, und das ist dann wirklich eindrücklich, was da geht. Also im Nachhinein eben, gab es viele Situationen, wo ich dachte, hey, du bist nicht bei dir, irgendwas ist komisch, du torkelst oder du redest wie das Zeug, wo aber dann eben, seien das jetzt ja, Medikamente, Müdigkeit, also das war durchaus die Aufhänger der Begründungen oder der Ausreden, wie man das nennen mag, waren durchaus plausibel. Und das wurde dann durchaus auch in Situationen eingebettet, wo das sehr plausibel erschien. Vielleicht wurde auch mal zugegeben, dass getrunken wurde, aber natürlich von der Menge her waren das um Faktoren, andere Mengenangaben, mhm. wo man dachte, ja gut, vielleicht, ja, je nachdem, heute war es auch noch heiß oder sowas, kann das halt sein. Ja, so quasi, man hat das immer gern so, ja, ist vielleicht eine Ausnahmeerscheinung oder ist etwas, was, ja, heute ist vielleicht, ja, vielleicht war es nur ein Glas, aber die Reaktion war einfach offenbar ein bisschen gröber. Und man hat dann eben auch zum Beispiel nicht gemerkt, dass diese Ausnahmen sich entweder häufen oder in einer bestimmten Regelmäßigkeit auftreten. Ja, das große Bild hat man vielleicht nicht mhm. betrachtet oder den Schritt zurück mhm. und das ein bisschen versucht zu abstrahieren und sagen, hey, Moment mal, das ist irgendwie, da gibt es ein Muster, oder? Diese Muster erkannte ich dann eben erst später oft, oder? Wo mhm. ich sagte, Moment mal, jetzt macht das mehr Sinn, unter dem, was ich jetzt weiß oder denke, zu verstehen. Schwierig ist natürlich, dass man hat, also das habe ich heute, ich befinde mich jetzt noch im Scheidungsverfahren und wie man das halt so kennt aus Film und TV, Beweise und Belege von Konsumereignissen und so, wenn es dann um gewisse Entscheide geht durch die Gerichte, auch Kindesschutz, relevante Sachen, da kann man praktisch nichts beweisen. Und, mhm. und wenn, dann ist das oft Aussage gegen Aussage, weil ja, da wäre niemand dabei. Das sind da diese sogenannten Vier-Augen-Delikte, wie da genannt werden im Recht. Und das macht es noch schwieriger, dass man sagt, ich bin überzeugt, ich weiß, es ist so, ich habe die Erfahrung inzwischen, ich kann das sagen. Heute ist wirklich, also das sind Nuancen im Verhalten der Person, wenn man sie gut kennt, oder Bewegungsabläufe, das Laufen, also wie eine Person sich bewegt oder läuft, und natürlich ganz, ganz eklatant Gesicht. Auch je nachdem, die Person, wer die Person ist oder wie sie ist, also Mimik, Gestik und die Augen. Die Augen sind für mich etwas vom Ausschlaggebendsten. Wie geblickt wird, wie angeschaut wird, wie weggeschaut wird, die Farbe oder eben glasig oder nicht oder glänzend oder nicht, da fängt man mit der Zeit an, ein Sensorium zu entwickeln.
Und das sind natürlich Sachen, die dann gegenüber dem Kindesschutz zum Beispiel schwierig sind, weil es sind ja keine Hard Facts, die man dann beweisen kann, oder?
Also ich bin immer...
Weil du hast mir erzählt, du hattest Kinder auch, das ja, hattest du im Vorgespräch, genau. Du hattest Kinder zusammen, genau.
Also ich war da natürlich immer, wie soll ich sagen, versuchte das möglichst wissenschaftlich anzugehen und da, ja, da hat man dann einfach keinen Beweis, keinen Beleg und dann ist man dann auch erstaunt, dass da wie wenig das da wirklich geprüft wird oder getestet wird. Ich meine, es gibt Atemalkoholtests, es gibt Blutalkohol, man kann da sehr präzise messen, auch rückwirkend mit Haaranalysen und so weiter. Da, diese Instrumente werden seltenst angewendet. Also ich habe immer so ein bisschen den Vergleich gemacht, wenn man den Führerausweis abgibt wegen Trunkenheit am Steuer, da wird viel präziser und auch viel, ich sage mal, effektiver kontrolliert. Da wird man aufgeboten, zufällig, und muss dann einen Urintest abgeben innerhalb von 24 Stunden. Ich habe das nie wirklich so erlebt. Also es waren zum Beispiel Urintests angeordnet, aber die waren so alle zwei Wochen. Da wusste die betroffene Person ganz genau, wann das fällig ist. Und dann kann man halt versuchen, drei Tage lang sauber zu bleiben. Und dann findet man dort nichts. Und eben Atemalkoholtests, auch bei den Kindsübergaben und so, das war ausgeschlossen. Da wurden dann auch Drittparteien involviert für die Übergaben, dass das eben nicht ich machen muss, weil immer wenn man da involviert ist, ist das immer viel schwieriger. Und die Gerichte, die unterstellen dann einem, dass man da dass man überreagiert, dass man das als Gegenpartei einbringt und dass das quasi kein sachliches Argument ist, sondern sozusagen ein politisches und dass da gewisse Stellen, die da mehr oder weniger professionell das wirklich prüfen oder prüfen können. Ein Sozialarbeiter ist dann eben auch kein Suchtexperte zum Beispiel. Und diese Personen, da wird dann gesagt, ja, die können das schon, die können das schon beurteilen. Mhm. Aber ich habe dann, eben, ich kann es nicht nachweisen, aber ich habe so viele Situationen gehabt, wo die betroffene Person die Kinder abgeholt hat, die war meiner Meinung nach garantiert nicht nüchtern. Und das konnten diese Personen nicht beurteilen. Die kennen die Person ja dann auch nicht, sehen sie bestenfalls in unregelmäßigen Abständen, ein paar wenige Male. Die haben keine Chance, das zu beurteilen.
Ah, fürs Verständnis, hat die Person, die die Übergabe gemacht hat, die hätte das auch vielleicht gar nicht erkannt.
Ja, also eben das Kaschieren, die Fähigkeit, den Konsum, oder eben, wenn man es nicht gerade, wenn es nicht gerade offensichtlich ist im Sinn von Volltrunkenheit, dann ist das beinahe, würde ich sagen, unmöglich für eine Drittperson, das festzumachen und sagen, hey, da stimmt was nicht.
Und das hatte dann Folgen für die Kinder? Hast du das
ja, die Kinder waren natürlich dann immer wieder in Situationen, wo sie mit der Person Zeit verbrachten und es zu Konsumereignissen währenddessen kam oder allenfalls zuvor und die Person natürlich dann nicht in der Lage war, die Betreuungsverantwortung vollumfänglich wahrzunehmen. Mhm. Und die Kinder waren dann auch mit verschiedenen emotionalen Zuständen konfrontiert, was ja natürlich nicht so einfach ist für die Kinder. Es sind ein bisschen so Loyalitätskonflikte, die da natürlich begründet werden damit. Ja, das ist unschön mit anzusehen, oder? Wie man da, ich sag mal, ein bisschen machtlos ist. Und am Anfang dieses Prozesses war ich natürlich auch ja, unwissend. Ich fügte mich diesen Situationen und sagte, okay, das ist jetzt so bestimmt, das muss man so machen. Da muss ich mich dran halten, obwohl ich da überhaupt nicht irgendwie einverstanden war, wie das gemacht wurde. Und heute nehme ich mir halt raus, dass ich entscheide, ich sage jetzt nicht ignoriere, aber einfach im Sinn des Kindeswohls und einfach selber noch mitentscheide oder mit überlege, ob jetzt das angemessen ist oder nicht, wenn man da etwas macht. Und das ja, ist sehr komplex, weil es kann mir dann auf anderen Ebenen negativ ausgelegt werden. Aber da habe ich jetzt halt einfach auch ein bisschen eine Lederhaut entwickelt, sage ich jetzt einmal, und Abgebrühtheit, wo ich sage, gut, dann lasse ich das darauf ankommen. Für mich ist das Wohl des Kindes steht absolut im Vordergrund.
Was würde das bedeuten? Oder also, wenn du sagst, es könnte negative Wirkungen für dich haben?
Beispielsweise oder so? ist es im Moment so, dass das dauert dann Monate. Das CESP ist natürlich jetzt involviert in dieser Situation schon seit inzwischen 4 Jahren. Und wenn man sich aber jetzt, wie in unserem Fall, gleichzeitig in einer Scheidung befindet, dann werden, sobald ein Gericht involviert wird, hat das CESP eigentlich nicht mehr viel zu entscheiden. Dann wird das gerichtlich entschieden. Und das CESP hat dann mehr Fallinformation, detailliertere Informationen als das Gericht. Zum Beispiel das Gericht hat dann ein bisschen nur Auszüge aus der ganzen Situation und muss sich dann ein Urteil bilden. Und jetzt konkret war es so, dass da bestand ein Antrag, dass die Besuche nur noch begleitet durchgeführt werden mit professioneller Begleitung, also beaufsichtigt. Mhm. Dann hat das letztlich das Gericht auch so verfügt, nach Antrag der Beiständin und ja, Parteianträgen, Kindsanwältin hat ebenfalls was beantragt. Und dann hat das Gericht das dann wirklich offiziell so verfügt. Wir haben das aber schon vorher so praktiziert, weil ich mich dann geweigert habe, die Kinder nicht unter diesen Umständen rauszugeben. Und dann wurde das aber der Entscheid an die nächste Ebene eskaliert, ans Obergericht. Die haben dann geschlossen, jo, so schlimm ist das Ganze nicht, das passt schon, wenn wir die Übergaben begleitet machen, aber nicht die Besuche. Mhm. Das heißt, man muss sie quasi begleitet übergeben, da schaut jemand, ob das funktionieren könnte und dann sind die Kinder ein paar Stunden unbegleitet. Dann wurde das so verfügt und prompt kam es beim ersten unbegleiteten Besuch zu einer totalen Katastrophe sozusagen, oder mit Konsumereignissen und anderen wilden Sachen, die auch wieder, meine Tochter hat mir das erzählt, wie das genau ablief, da war niemand dabei. Für mich ist es glaubwürdig, aber wieder nicht belegbar. Und dann habe ich und jetzt
wie das... Wie alt sind deine Kinder?
8 und 4. Mhm. Und da habe ich das jetzt liegt das beim Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat jetzt die Verfügung des Obergerichts sozusagen angehalten. Also im Moment, bis das Bundesgericht jetzt allfälligerweise darüber entscheidet, gilt jetzt die begleitete Besuchsverordnung. Also der Entscheid des Obergerichts wurde im Moment angehalten. Aber es bestehen natürlich Chancen, dass das Bundesgericht sagt, nö, da gibt es jetzt nichts dran zu ändern, das passt schon so. Und dann habe ich die Situation, dass ich einen gerichtlichen Entscheid habe, den ich nicht respektieren will. Mhm. Und im Sinn des Kindeswohls das aber machen werde. Und da kann es dann eine Buße geben, offenbar, für eine nicht respektierende der gerichtlichen Verfügung. Nehme ich aber hin, weil eben für mich das Kindeswohl undiskutabel. Und ich müsste dann einen Antrag stellen, das geht dann eben monatelang, bis da wieder entschieden wird darüber. Also ich habe dann eine Zeit von, soll ich sagen, 10 Monaten plus minus, wo die Rechtsprechung eigentlich nicht dem entspricht, was ich dann praktizieren werde. Und das ist unschön und man weiß nie so recht, was das eben bedeutet, was passiert als nächstes. Man muss lange warten, bis da entschieden wird. Das ist zermürbend. Ja. Aber inzwischen für mich nicht mehr ganz so tragisch wie am Anfang. Am Anfang dieser Zeit, also wir reden davon 4-5 Jahren jetzt, war es für mich natürlich, da wusste ich nicht, wo ich bin. Was passiert da? Was ist da? Was ist los? Ich muss die Situation versuchen zu verstehen. Mhm. Die ganzen eben Gerichte, Entscheide, die sich da später dann ergeben haben. Also ich war da komplett außen vor, war irgendwie Zuschauer, aber eben auch mittendrin. Mhm. Wusste nicht, was ich tun kann, wie ich es tun soll. War natürlich auch auf einmal konfrontiert damit, dass ich jetzt die Obhut der Kinder habe und alleinerziehend sozusagen von einem Tag auf den anderen mit zwei doch kleineren Kindern. Eben, war alles nicht so einfach. Für mich deshalb wirklich die Hilfsmöglichkeiten und Instrumente, die es da gibt, habe ich in sozusagen einem Rundumschlag alle in Anspruch genommen, weil ich mir sagte, okay, du musst da nicht alleine durch. Und,
genau, was waren diese Dinge, die dir geholfen haben? Was waren vielleicht Ressourcen, die dich gestärkt haben? Oder bist du dann, war das eine Zeit, wo du zu ADA gekommen bist? Oder?
Ja, das war eben vor, ja, inzwischen sind es doch 4 Jahre her, wo das angefangen hat, im Sommer 2020, eskalierte es sozusagen, kurz nach der Geburt des jüngeren Kindes. Und also eskaliert meint, da wurde das KESB involviert und so weiter. Mhm. Das Problem bestand natürlich offenbar schon vorher. Und dann, das war August, wirklich vor 4 Jahren, da wusste ich nicht, was jetzt da passiert. Mhm. Ich war natürlich noch mitten in also die Beziehung, so quasi, das ist von einem Tag auf den anderen, wohnt man dann nicht mehr zu Hause, man nimmt sich raus, Deeskalation.
Also das kam gerade zur Trennung und die Case wurde involviert, das passiert also, alles fast gleichzeitig.
Ja, also es gab natürlich dann eben Konflikte, ich habe dann sozusagen freiwillig die gemeinsame Wohnung mal verlassen, temporär, damit eben um die Situation zu deeskalieren. Wusste natürlich dann aber nicht, was passiert jetzt mit den Kindern. Was ist da tatsächlich die Situation? Stimmt das, was gesagt wird? Oder wird da jetzt zum Beispiel konsumiert? Was heißt das für die Kinder? Wie ist das Risiko? Was heißt das für mich? Was kann ich tun? Was könnte auf mich zukommen? Und habe mich natürlich dann eigentlich auf Anraten von Freunden und Bekannten, die entweder selber juristisch tätig sind oder sich mit dem Thema auskennen oder beides, wurde mir empfohlen, einerseits lass dich anwaltlich vertreten, auf jeden Fall hol dir Hilfe. Also ich habe mir selber psychologische Beratung geholt, das heißt eigentlich Therapiesitzungen vereinbart und dann eben auch geschaut, was gibt es konkret für diese spezifische Situation für Hilfsmöglichkeiten und bin dann im Internet eigentlich dann auf die verschiedenen Angebote gestoßen. Mehr oder weniger direkt. ADA war eigentlich das Einzige, das spezifisch für Angehörige ausgerichtet ist, was mir sehr gut gefallen hat, weil die anderen Angebote richten sich da eher an die Betroffenen, was natürlich sehr gut ist. Haben dann nicht allzu aktiv, gibt es dort schon auch die Möglichkeit, dass man eben auch dort als Angehöriger sich informiert. Ich war dann auch beim Blauen Kreuz zum Beispiel. Und die haben dann aber auch gesagt, okay, was machst du schon alles? Aha, Therapie und dieses und jenes. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, okay, ist gut, bist du hier, aber wir können dir jetzt nicht noch mehr bringen. Das heisst, weniger ist mehr. Also quasi nur weil es alles gibt, macht es nicht Sinn, dass du alles nutzt, weil quasi ja, zum Teil ist das Gleiche sozusagen. Das war für mich auch noch wichtig, so quasi, ja, wenn es 5 Instrumente gibt, dann heisst das nicht, dass die alle 5 verschieden sind oder sind halt verschiedene Anbieter sozusagen Und so bin ich dann eigentlich ja, zum Schluss gekommen, okay, was gibt es noch? Und habe dann eben auch ADA gefunden. Und eben, ich war eigentlich begeistert, dass das eben sich wirklich primär an Angehörige richtet und habe das dann auch wahrgenommen. Natürlich auch noch zusätzlich angenehm, dass das kostenlos ist oder sehr günstig verglichen mit zum Beispiel eben Therapiesitzungen, wenn die dann nicht durch die Krankenkasse abgedeckt werden, sind die jetzt nicht gerade günstig. Und das war natürlich auch noch so nebenbei noch ein angenehmerer Effekt oder Erkenntnis und habe dann ein paar Sitzungen gehabt, wo ich mich da eben so als Angehöriger vor allem ein bisschen äußern könnte. Habe aber eben auch bei der Suchtberatungsstelle im Bezirk, wo ich wohne, dort regelmäßig Sitzungen mit einem Suchtberater gehabt, eben als Angehöriger. Das war auch hilfreich. Und ich habe eben effektiv so ein bisschen die Hilfsangebote, die es gibt, wahrgenommen. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe mich selber ins Thema eingelesen, zusätzlich Videos von Betroffenen geschaut, die zurückblicken, wie das für sie war. Und das war für mich ja, lehrreich und wirklich interessant und nützlich, meine Situation zu reflektieren und zu sehen, okay, was heißt das für mich?
Hat dir das im Umgang geholfen, so das zu verstehen? Weil du hast dich auch viel informiert, oder? Ja. Hat das geholfen im Alltag, auch den Umgang?
Ja, es ist natürlich, man merkt dann auch, es braucht immer eine gewisse Zeit, bis das Verständnis auch wirklich sozusagen angekommen ist und gelebt werden kann. Ja. Man merkt dann, man ist dann eben in der Situation, man liest Informationen und denkt sich vielleicht, jo, bei mir ist das vielleicht nicht ganz so. Oder bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Man am Anfang, oder je nachdem, wo man steht, lässt man das eher oder nicht, noch nicht ganz so zu sich heran. Und denkt, ja, das ist jetzt, meine Situation ist vielleicht doch nochmal anders und so schlimm ist es vielleicht doch nicht. Mhm. Und mit der Zeit eben das, fängt man dann schon an, mehr Abstand zu gewinnen zum Ganzen. Oder das hat mir mindestens geholfen, den Abstand zu nehmen. Und für mich so ein Turning Point, wo es für mich wirklich so, das ist jetzt wirklich so ein Meilenstein, war, als ich sozusagen zur Erkenntnis gekommen war, dass ich nur mir helfen kann. Mhm. Ich kann nur für mich schauen. Und ich habe ein mehr oder weniger ausgeprägtes so Helfersyndrom, wenn man sagt, also ich versuche Menschen gern zu helfen, man könnte sagen, in einer naiven Gutgläubigkeit bis zu, im Sinn von, vor allem wenn ich schlechte Erfahrungen mit irgendwas gemacht habe, versuche ich andere davon abzubringen, diese auch zu machen, weil ich habe sie ja schon gemacht, habe aber dann in diesem Kontext rasch gemerkt, also eben doch vielleicht nicht so rasch, es bringt nichts, das ist quasi fast kontraproduktiv, das heißt, je mehr ich mich auf mich konzentriert habe und abgeschottet habe von den Problemen und mich auf mich fokussiert habe, desto mehr hat es mir gebracht und desto mehr hat es eigentlich zur Situation beigetragen. Im Sinn, dass man eben dann nicht, man entzieht sich halt der Manipulation auch dieser Welt. Also für mich das Verständnis, dass ich nicht Teil dieser Welt bin, dass ich das nicht verstehen kann, weil ich nicht Teil dieser Welt bin.
Von Abhängigkeit.
Genau, ja. Und dass ich, wenn ich helfen versuche, eigentlich eher das Gegenteil bewirke, das hat mir am meisten geholfen. Das war für mich wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, so, jetzt ist es anders. Jetzt, je weniger ich versuche, das zu verstehen und mir einen Reim daraus zu machen, desto besser geht es mir eigentlich. Mhm. Und das war für mich wirklich so ein bisschen das Fazit aus diesen, ja, das waren wohl knapp die ersten 2 Jahre, wo ich dann ja, nach dieser Zeit eigentlich zur Erkenntnis gekommen bin, jetzt musst du hier eine Linie ziehen und die auch respektieren. Und das war für mich wirklich so ein wichtiger Punkt, den ich dann auch Angehörigen oder nahestehenden Personen in meiner Familie, aber auch in der Familie der betroffenen Person empfohlen habe. Und das hat dort auch einerseits eine Zeit gebraucht, aber auch sichtlich geholfen, wo man gemerkt hat, okay, ja, stimmt. So kontrovers, dass das eigentlich irgendwie rüberkommt, so, mhm. so effektiv ist das. Dass man eben sich wirklich rausnehmen muss. Mhm. Und so böse das tönt, die betroffene Person sich selbst überlassen, weil man kann nur verlieren. Und alle in diesem Spiel und in diesem System, da profitiert niemand davon, leider. Und das ist ein bisschen das Kontroverse. Man versucht zu helfen, aber mit der Hilfe verursacht man eigentlich das Gegenteil. Das wird nicht besser damit.
Hast du noch so ein konkretes Beispiel, wie das dann passieren könnte, dass du sagst, ja, man versucht zu helfen, und inwiefern passiert das Gegenteil?
Das sind so ein bisschen so, ich würde jetzt dem sagen, so typische Verhaltensweisen. Man steigt ein in die Bagatellisierung des Problems. Da gab es zum Beispiel eine polizeiliche, also ich habe die Polizei mal aufgeboten bei einem Konflikt, und die haben einen Atemalkoholtest gemacht, und der Wert war so hoch, dass ich dann auch davon ausging, das Gerät war vielleicht nicht gut kalibriert oder so. Und dann gibt es wieder einen Test, und dann ist der Wert wieder ziemlich hoch, und ja, dann fängt man dann so ein bisschen das zu hinterfragen und sagt, hey, das könnte ja sein, dass das an dem liegt, oder? Man glaubt Begründungen, oder man hinterfragt sich selber und denkt, okay, nein, das ist vielleicht, ich übertreibe es jetzt, ich sehe das vielleicht zu krass, und später merkt man, nein, das war vermutlich war es genau umgekehrt, vermutlich war es noch viel schlimmer, als ich damals noch dachte, oder? Mhm. Weil eben diese Fähigkeit, das zu verstecken, verschleiern, verschönern, bagatellisieren, das ist so eindrücklich krass und stark und groß. Das kann man sich eben als, ich weiß nicht, ob das die Betroffenen selber können, aber wenn man da nicht drin ist, dann das kann man sich wie nicht vorstellen, was das eben, deshalb habe ich immer gesagt, das ist wie eine andere Welt. Und wenn man dann eben wieder eine Chance gibt, wieder einmal mehr glaubt, was gesagt wird, oder wieder denkt, okay, vielleicht ja, kommt es in einer Woche besser oder in einem Monat, komm, wir lassen den Zeit, und man also Gutwill ist, und ich gebe gern Gutwill, aber das ist dann eben kontraproduktiv. Mhm. Wenn man, das wird dann, und eben, da unterstelle ich nicht mal boshafte Absicht, aber das wird dann ausgenutzt. Mhm. Wenn man dann eben so ein klassisches Sprichwort, wenn man einen kleinen Finger gibt, ist dann die ganze Hand auf einmal, und da muss man eben extrem aufpassen, dass man eben überhaupt eine Linie definiert und diese auch wirklich strikt einhält, und das ist alles andere als einfach, dass man emotional so involviert. Das war für mich an den Punkt zu kommen wohl nicht einfach, im Nachhinein betrachtet für mich aber der beste Entscheid, sozusagen zu sagen, so, ich nehme mich jetzt raus, ich bin ich und ich muss auf mich schauen, und das wird auch immer empfohlen und sagt, man kann nicht viel machen, helfen ist bisweilen kontraproduktiv. Aber das glaubt man dann in der Situation wie nicht. So quasi, ja, das mag ja für andere gelten, kommt, das muss ja was bewirken. Was kann Schlechtes dabei sein, wenn man hilft? Aber wenn die betroffene Person nicht will, und das war für mich eben auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, dann kann man schlicht nichts tun. Mhm. Die Hilfe muss zugelassen werden. Und die Hilfe sollte professionell sein. Und eben als betroffene, als angehörige Person zweifle ich natürlich auch, dass man da wirklich, auch wenn man sich auskennt mit dem Thema, oder bisweilen von mir auch selbst noch Spezialist ist, es ist immer noch eine andere Beziehung zu dieser Person, wenn man da emotional oder sonst wie involviert ist. Deshalb würde ich sagen, man muss sich rausnehmen, und die Hilfe sollte auch wirklich sozusagen objektiv, professionell, unabhängig sein. Nur dann wäre es wohl wirklich nützlich. Aber eben nochmal, die Person muss das zulassen, und das kann man nicht beeinflussen.
Kann man nicht beeinflussen. Das sind mega, mega viele Erfahrungen, die du bis jetzt mit uns schon geteilt hast. Gibt es noch etwas, das du einfach so zum Abschluss vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Weil ich das, was ich jetzt in den letzten Minuten so ein bisschen gesagt habe, was ist, sich wirklich abgrenzen. Klare Grenzen, klare Linien setzen. Auch wenn man in der Beziehung noch ist, ich plädiere jetzt nicht, dass man da ja, geht raus und lässt alles stehen und liegen, aber eben Grenzen setzen. Grenzen setzen, Regeln und knallharte Einhaltung einfordern und selber auch umsetzen und anwenden. Und das ist hart. Das tönt jetzt so, ja, okay, ein paar Regeln aufstellen und die einhalten, kann nicht so schwierig sein. Ist es nicht in der Realität, weil eben das sind Situationen, was weiß ich, nachts um zwei oder in der Öffentlichkeit oder was weiß ich. Also das ist alles andere als trivial. Das ist dann eben halt auf mehreren Ebenen komplex. Mhm. Und das macht es eben dann nicht schwierig, diese, sag mal, einfachen Regeln halt überall und immer durchzusetzen und anzuwenden, weil ja, das sind zwei verschiedene Welten letztlich, dass man in seiner eigenen Welt sozusagen bleibt. Mhm. Und eben viel wichtig, Hilfe annehmen, sich selber helfen lassen, sich selber Zeit rausnehmen, sich halt eben, wie gesagt, auch abgrenzen und für sich schauen. Mhm. Weil eben, wenn man selber stark ist, dann kann man, wenn überhaupt, auch anderen helfen. Aber wenn man selber das eben auch nicht ist, und das merkt man eben dann auch nicht, dann ist das schwierig oder unmöglich. Also auf sich selber schauen, das ist das Wichtigste.
Wow, danke vielmals, Francesco. Danke für das, was du mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.